Letzte Woche habe ich ja eine Predigtreihe angefangen und da machen wir heute auch weiter, eine Predigtreihe über das Gebet des Herrn, das Vaterunser. Und das steht ja bekanntlich in Matthäus Kapitel 6, Lukas Evangelium steht es auch nochmal. Ich bete mal zum Anfang. Vater, wir danken dir für diese herrliche Schriftstelle. Vater, ich danke dir für das Gebet des Herrn. Und ich danke dir, Herr, für diesen ersten Teil heute, wenn wir uns damit beschäftigen, dass Jesus dich nicht Herr nennt, nicht Herrscher, nicht König, nicht Kriegsherr, nicht Versorger, nicht Freund, sondern Vater. Herr, ich bitte dich, dass du uns den Geist der Weisheit und der Offenbarung schenkst. Öffne uns die Herzensaugen. Diese unfassbare Wahrheit doch irgendwie zu erfassen. Amen. Amen. Jetzt ist ja bald wieder Urlaubszeit und wenn wir in den Urlaub fahren, zumindest machen wir das immer so, dass wenn wir ein Urlaubsziel uns ausgewählt haben, dass wir dann in die Bibliothek gehen und da gibt es eine schöne extra Abteilung, ein großes Regal mit Reiseführern. Und dann suchen wir uns dann den Reiseführer raus, den wir gerade brauchen. Jetzt im Oktober waren wir auf Zypern, da haben wir uns zwei über Zypern ausgeliehen und dann blättert man da so durch und guckt sich die Orte an, die man eventuell besuchen möchte, wenn man dann auf Zypern ist. Jetzt ist Zypern ja Risikogebiet, habe ich gestern gelesen, aber naja. Und es ist so, dass keiner, also bei manchen Orten sagt man, ja gut, da muss ich jetzt nicht unbedingt hin. Bei manchen Orten sagt man, da muss ich unbedingt hin, aber niemand wird dir auf die Idee kommen, sich einen Reiseführer durchzulesen und dann zu sagen, ja, es war eine schöne Reise. Jetzt habe ich das gemacht und jetzt kann ich das Buch wieder weglegen, habe ich mir auch die Reisekosten gespart und ja, war ein schöner Urlaub. Das würde niemand von uns machen, denn die eigentliche Erfahrung hat ja gefehlt. Das Vaterunser ist wie ein Reiseführer. Wenn wir das Vaterunser durchgehen, dann sehen wir verschiedene, Sehenswürdigkeiten, ja, die es zu besichtigen gilt. Verschiedene Orte, die wir bereisen können. Und jeder einzelne Punkt des Vaterunsers ist wie so ein Ziel, was wir ansteuern können auf unserer Reise in das Gebet. Und wir erreichen das nicht, indem wir den Reiseführer einmal durchlesen oder im Fall des Vaterunsers, indem wir es auswendig aufsagen und wir dann sagen, ja, jetzt habe ich es gebetet, abgehakt. Das ist überhaupt nicht das, warum Jesus uns das Vaterunser gegeben hat. Lasst uns das am besten gleich mal lesen. Die Schriftstelle Matthäus Kapitel 6. Ich lese einfach mal diesen ganzen Abschnitt ab Vers 9. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Vater im Vaterunser. Unser Vater. Punkt 1. Ich habe drei Punkte. Ich habe keine Folien vorbereitet, aber ihr werdet mir folgen können. Punkt 1. Gott Vater. Eine revolutionäre Anwendung. Im Alten Testament finden wir ungefähr 16 Schriftstellen, die Gott Vater nennen, beziehungsweise die auf Gott als einen Vater Bezug nehmen. Das sind nicht allzu viele, ja, das kann man mit fast drei Händen schon abzählen. Dann gibt es noch einige, wo das so umschrieben wird, wo man denken könnte, würde, ja, okay, das könnte auch noch als Vater durchgehen. Aber ganz klar sind das 16 Schriftstellen. Und diese fanden in der Zeit von Jesus eigentlich so gut wie keine Beachtung. Es war absolut unüblich, Gott Vater zu nennen. Das war jetzt nicht so wie für uns, dass wir sagen, ich glaube an Gott den Vater, für uns ist das ja allgegenwärtig, total gebräuchlich. Für die Juden damals in Israel, für die, die zur Zeit Jesu gelebt haben, zu denen Jesus dieses Gebet hier quasi spricht, für die war das überhaupt nichts Normales. Und das war überhaupt revolutionär, schon allein die Vokabeln, die Jesus verwendet, wenn er über Gott redet, schon allein das hat Anstoß erregt und schon allein das hat die Menschen herausgefordert. So, es gab ein gewisses Konzept von Gott als Vater, weil es ja durchaus, wie gesagt, im Alten Testament auch vorkommt. Aber da hatte das sehr viel, wie auch mit dem damaligen Vaterbild, sehr viel mit seiner Heiligkeit zu tun, mit Respekt, den ich habe, mit einer Furcht gegenüber dem Vater, einer Achtung gegenüber ihm, ja, das Familienoberhaupt. So, das war der bestimmende Gedanke, der nicht verkehrt ist. Also da war da ein Konzept von Gott als dem Vater, der sein Volk eher wie so ein autoritärer Patriarch, ja, so ein bisschen wie Abraham, Isaak und Jakob, so, jetzt geht's los, ich leite euch und ich bin das Familienoberhaupt und dementsprechend will ich Achtung haben und Ehre soll mir erwiesen werden. Und das das war bekannt, dieses Konzept, aber es war nicht wirklich, dass es in den Sprachgebrauch übergegangen ist. Also man hat deswegen nicht gesagt, Gott ist mein Vater oder Gott ist also so weit wie Jesus gegangen ist, der gesagt hat, aber lieber Vater, das wäre undenkbar gewesen damals für die Juden. Also dieses Konzept vom liebevollen Vater, der sein Kind auf den Schoß nimmt, der sich Zeit nimmt, der nicht erwartet, dass die Kinder ihm zuerst Ehre geben, sondern der zuerst einmal Ehre den Kindern gibt, der sich den Kindern zuwendet, der Zeit für die Kinder hat, der eine persönliche Beziehung zu seinem Volk hat, das war für die, diese Vorstellung von Gott war für die Juden Gotteslästerung. Bei den Moslems ist das übrigens ganz ähnlich. Wenn du mit den Moslems redest, die werden dir ganz ähnliche Sachen sagen, dass sie das nicht sich vorstellen können. Wenn wir mit der Familiensprache ankommen, ja, Gott der Vater, Gott der Sohn, dann flippen die aus. Das ist eine Vermenschlichung Gottes, die für sie Gotteslästerung ist. Eine interessante Schriftstelle dazu finden wir in Johannes Kapitel 5, Vers 18. Da heißt es, darum suchten die Juden nun noch mehr ihn zu töten, also Jesus zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleich machte. Die Betonung liegt hier nicht darauf, dass hier steht, sondern auch Gott Vater nannte. Also nicht nur, weil er ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott Vater nannte. Sondern das heißt hier, weil er Gott seinen eigenen Vater nannte. Und das war der große Unterschied. Darauf kommen sie nicht klar. Dieses Wort, was hier mit seinen eigenen übersetzt ist, das kann man auch übersetzen mit privat, ihm oder ihr gehörend, sein Besitz, für sich allein, jedem besonders. Also das ist mein Vater. Jesus hat gesagt, das ist mein Papa im Himmel, das ist mein Vater. Und er hat damit impliziert, ich habe eine Beziehung zu ihm. Ich bin in derselben Familie, also wir alle haben einen Vater, ja, und wir stehen in unserem Vater in einer sehr engen Beziehung. Auch wenn wir ihn vielleicht gar nicht kennen, aber da ist trotzdem diese Verbindung da, weil er uns gezeugt hat, weil er jeden einzelnen von uns, also weil der entsprechende Vater euch, dich gezeugt hat, ist da so eine so enge Verbindung da, die man nicht zu einem Bruder, zu einer Schwester, nicht zu einem Ehepartner, nicht zu einem Freund, zu niemandem anderem hat. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ich nenne Gott meinen eigenen Vater. Ich stehe mit ihm in dieser persönlichen Beziehung. Ich gehöre zu ihm und er gehört zu mir. Wir sind miteinander verwandt. Wir sind untrennbar miteinander verbunden. Und das haben die Juden damals nicht ausgehalten. Haben gesagt, dafür werden wir ihn töten. Dieser persönliche Aspekt der Vaterschaft und Kindschaft war in der Gottesbeziehung der damaligen Zeit nicht vorhanden. Und das war nicht nur damals so, ist auch noch übrigens heute immer noch so, auch in christlichen Kreisen. Dass viele Christen so leben, als ob sie nicht zum Vater im Himmel gehören würden. Als ob sie Geduldete wären im Reich Gottes. So wie, ja, okay, gerade so. Dich akzeptiere ich gerade so, aber bitte irgendwie da ganz hinten. So ähnlich, wie sich der verlorene Sohn das vorgestellt hat. Wenn ich zu meinem Vater zurückkomme, dann will ich sein Sklave sein. Wenn du einen Sohn hast oder eine Tochter hast und in einem Haus oder in einer Wohnung wohnst, dann hat ab einem gewissen Alter zumindest deine Tochter und dein Sohn, dein Kind, die bekommen einen Schlüssel für diese Wohnung. Den Schlüssel bekommt niemand anders. Zumindest in den meisten Fällen. Bei uns haben Richter einen Schlüssel für den Notfall, falls wir uns mal wieder ausschließen, dass wir dann uns einen Schlüssel holen können. Aber normalerweise kriegt niemand anders den Schlüssel. Nicht dein bester Freund, nicht dein Arbeitskollege und schon gar nicht irgendjemand Fremdes. Aber dein Kind hat den Schlüssel. Und wenn das nach Hause kommt, das Kind, dann klopft es nicht an und klingelt und wartet, bis du die Tür aufmachst, sondern es geht wie selbstverständlich in das Haus rein, weil es sein Haus ist, weil es seine Wohnung ist. Und viele Christen leben so, dass sie immer noch an eine Tür klopfen und vor der Tür warten und klingeln, obwohl das Haus schon ihnen gehört, obwohl sie schon Teil der Familie sind. Jesus bringt diese revolutionäre Idee, dass wir Kinder Gottes sind und dass er der Vater im Himmel ist und dass wir das erleben können in einer Beziehung. Dass es nicht nur ein Titel von vielen ist, sondern dass wir das erleben. Seine Liebe, seine Aufmerksamkeit, seine Nähe. Und das drückt sich, wie ich auch schon gesagt, in dieser Vokabel, in diesem aramäischen Wort Abba aus. Das ist nicht die Band aus den 70ern. Ja. Fällt mir gerade kein Lied ein. Waterloo. Da, 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 da. Money, money, money. Noch ein drittes können wir noch. Was? Kenn ich nicht, sorry. Was, Thomas? The winner takes it all. Okay. Ja, okay. Gut, das haben wir drei Lieder gesammelt. Das hat damit nichts zu tun. Es war jetzt ein schöner Ausflug in die 70er, wo die Männer noch interessante Frisuren hatten. Jesus nimmt dieses Wort Abba, was man am besten, was ganz ähnlich klingt, interessanterweise zu unserem deutschen Wort, was wir verwenden, Papa. Und im Römerbrief ist es übersetzt mit liebender Vater. Aber lieber Vater. Scheint es so, dass aller Respekt verloren gegangen ist und die Beziehungsebene völlig im Vordergrund steht. Alles andere tritt in den Hintergrund und da ist zuallererst die Liebesbeziehung zum Vater im Himmel. Da ist zuallererst eine Begegnung von zwei Menschen oder von zwei Personen, die sich innig lieben. Das ist in diesem Wort ausgedrückt. Aber lieber Vater. Versteht mich nicht falsch, ich bin nicht gegen Respekt und dass man die Eltern ehren sollte und dass auch ein Vater, abhängig vom Verhalten des Kindes, auch manchmal zu fürchten ist. Das ist alles legitim und das ist auch gesellschaftlich sind wir da ziemlich weit von weggekommen. Das Pendel schlägt gerade in die andere Richtung aus. Aber Jesus hat mit dieser Nähe, mit dieser Liebesbeziehung zu seinem Vater die Dame, die Juden geschockt. Kurz vor seinem Tod in Markus 14, Vers 36 sagt er das auch. Ich schlag das mal auf. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge im Garten Gethsemane. Und er sprach: Abba, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. In dieser Stunde der größten Not von Jesus sehen wir seine tiefe Beziehung, die er zu seinem Vater hat, wie er ihn Abba nennt. Paulus greift das später ebenfalls wieder auf. In Galater 4, Vers 6 sagt er: Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Der ruft: Abba, Vater. Uns ist das Thema manchmal so ein bisschen unangenehm. Besonders wenn wir uns noch nicht ausgesöhnt haben mit unserer Vergangenheit. Ich weiß noch, wie Felix mal zu, jetzt fange ich an von Felix, ist nicht hier, ne? Aber ist egal. Wie Felix mir das mal erzählt hat, da waren wir ganz frisch bekehrt, so 2 oder 3 Jahre im Glauben. Und unsere Gemeindeleiter, die waren so weise, uns in verschiedene Hauskreise zu schicken. Ja, als ich mal auf die Idee kam, wir könnten doch zusammen einen Hauskreis geben, hat und die gesagt: No way, tut das nicht, tut das dem Hauskreisleiter nicht an. Und da gab es in dem Hauskreis von Felix, hat er mir später erzählt, gab es eine junge Frau und die hat gebetet: Mein Papa im Himmel, und hat so immer ständig Papa, Papa, Papa gesagt. Und in Felix drin hat sich was, und ich hatte auch diese Erfahrung, aber er hat sich das umgedreht. Und er hat gesagt: Kann man nicht was anderes sagen? Kann man nicht sagen: Du furchtbarer Herrscher, du großer Schöpfer, du was auch immer wir uns da einfallen lassen, aber Papa? Und in ihm und auch in mir und wahrscheinlich in jedem Einzelnen von uns ist da ein Widerstand, genau wie in den Juden damals, dass wir sagen, das darf nicht sein. Weil mit diesem Wort Papa, mit dieser Vaterbeziehung, die wir ja alle nur einmal normalerweise haben, da hängen so viele Emotionen dran, da hängen so viele Erfahrungen dran, so ein Gewicht und so viele Verletzungen und Verwundungen und Enttäuschungen, dass wir uns innerlich dagegen sträuben, Gott Vater oder Gott Papa zu nennen. Aber Jesus nimmt da irgendwie keine Rücksicht drauf. Weil er den Vater kennt, wie er wirklich ist. Und deswegen will er uns den Vater zeigen, wie er wirklich ist. Und in dieser Erfahrung, dass wir den Vater erkennen, wie er tatsächlich und wirklich ist, eben nicht wie unsere irdischen Väter, heilen auch wir und werden gesund. Mit unserer Bekehrung durch die Gnade Gottes werden wir wiedergeboren. Das heißt, noch einmal geboren. Eine zweite Geburt. Und die ist wichtiger als die erste. Obwohl Jesus sagt, durch Wasser und Geist. Ja, Wasser ist die natürliche Geburt. In der Fruchtblase ist jede Menge Wasser. Durch Wasser geboren. Und dann das zweite Mal durch Geist geboren. Ja, wenn wir eine verlieren, haben wir ein großes Problem. Wir brauchen beide. Das bedeutet, dass in uns, mit dieser Wiedergeburt, lebt in uns derselbe Heilige Geist. Ich sage bewusst nicht der gleiche, sondern derselbe Heilige Geist. Es ist dieselbe Person, der auch in Jesus wohnt. Wir teilen mit Jesus die dritte Person der Gottheit. Es ist der Geist seines Sohnes. In dir drin. Und dieser Heilige Geist versucht dich jetzt zu überzeugen, dass der Vater im Himmel gut ist. Und dass du, er ruft, heißt es hier, was hat man Galater 4, Vers 6? Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Der ruft, aber Vater. Der Heilige Geist will uns überzeugen davon, dass unser Vater im Himmel anders ist als unser irdischer Vater. Er will uns überzeugen davon, dass er tatsächlich gut ist und dass wir ihm uneingeschränkt vertrauen können, dass wir seine Nähe genießen können, dass er nicht genervt ist von uns, dass wir kein Hindernis für ihn sind, dass er nicht denkt, ach, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich den David nicht gerettet, sondern dass er mich gern hat. Er sagt nicht nur, ich liebe dich, mein Sohn, ja. So bist du wieder, jetzt fange ich wieder an mit dem Paten, sorry. Da ist eine Nähe da, da ist eine Beziehung da, da ist eine Verbindung da. Anders als mit einer Bibel kannst du ja so viele Vater-Sohn-Geschichten und Vater-Tochter-Geschichten lesen. Ich bin jetzt gerade da im 2. Samuel und dass diese ganzen Intrigen und Geschichten, die sich da in der Familie von David abspielen, das ist ja schockierend. Und wir sehen eins, dass David keine Beziehung zu seinen Söhnen hat. Und diese Enttäuschung, dieses Loch, was in uns drin ist, wegen unseren Vätern, kann nur Gott heilen und füllen. Und das haben wir auch alle, egal wie christlich und wie toll und wie lächelnd unsere Eltern und Väter waren und was die alles super gemacht haben. Ich will überhaupt nicht das irgendwie kleinreden, dass das jetzt ganz böse, schlechte Menschen waren. Aber sie kommen doch alle an den guten Vater im Himmel nicht ran. Jesus sagt, wenn ihr, die ihr euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, ja, wenn sie Hunger haben, kriegen sie zu essen und ein Ei und ihr gebt denen nicht einen Skorpion oder eine Schlange. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr der Vater im Himmel? Ihr könnt denken, Jesus hat sich so ein bisschen geirrt, weil er hat ja was Gutes beschrieben. Ich mache doch was Gutes. Aber Jesus sagt, ihr seid böse Eltern und trotzdem gebt ihr euren Kindern gute Sachen. Wie viel mehr? Und das ist so das Stichwort, wie viel mehr euer Vater im Himmel? Jesus starb am Kreuz, damit wir diesen liebenden Vater kennenlernen können. Das ist der Grund, weshalb Jesus am Kreuz gestorben ist. Deswegen hat er gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Schöpfer, niemand kommt zum, weiß ich nicht, Herrscher, niemand kommt zum Allmächtigen, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Zweiter Punkt. Also der erste Punkt war, falls ihr das vergessen habt, Gott Vater, eine revolutionäre Anwendung. Und jetzt kommt Punkt 2, damit die Liebe in ihnen sei. Ich brauche mal was zu trinken. Da könnt ihr schon mal Johannes Kapitel 17 aufschlagen. Darf man das auf dem Altar, die Flasche abstellen? Was? Ach so. Wir sind doch hier in der evangelisch-methodistischen, da wird doch, gibt's doch kein Weihwasser. Aber wenn ihr mal geweihtes Wasser haben wollt, kommt einfach zu mir, ich weihe euch das gerne. Kein Problem. Okay. Johannes Kapitel 17. Leonard Ravenhill hat immer so schön gesagt, dass Matthäus, Markus, Lukas ist der Vorhof. Das Johannesevangelium ist das Heilige und Johannes Kapitel 17 ist das Allerheiligste. Dieses Gebet von Jesus, dieses hohe priesterliche Gebet von Jesus für seine Jünger ist eine Schatzkammer, die wir regelmäßig und immer wieder aufsuchen sollten. Und heute möchte ich über den letzten Vers reden, Vers 26. Da sagt Jesus: Und ich habe ihnen deinen Namen verkündet und werde ihn verkünden, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Also nochmal von vorn. Ich habe ihnen deinen Namen verkündet und werde ihn verkünden, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Jesus hat den Namen Gottes verkündet. So, was ist der Name Gottes? Was ist der Name Gottes, den Jesus verkündet hat? Wenn du die Evangelien erforschst, wirst du kaum eine Stelle finden, in der Gott anders genannt wird von Jesus als Vater. Wie gesagt, 16 Stellen sind im Alten Testament und so circa ein bisschen mehr als 400 sind es im Neuen Testament. Und davon über 200 waren es. Und davon über 200 in den Evangelien. Also immer und immer und immer wieder nennt er Gott Vater. Immer wieder bringt er dieses Konzept. Er lässt nicht locker, er nervt uns weiter, weil ihm das wirklich wichtig ist. Und er will nicht, dass wir einfach nur die Vokabel übernehmen als leere Worthülse, wie eine Platzpatrone, sondern er möchte, dass wir verstehen, was das Konzept dahinter ist. Er möchte verstehen, wer die Person ist, die er anspricht. Ein gutes Gebet wäre zum Beispiel, jetzt kommen wir schon bei Punkt 3, bei Praxis im Gebet, aber ein gutes Gebet, was du beten könntest, ist: Jesus, warum nennst du Gott Vater? Stelle Fragen im Gebet in Bezug auf dieses Thema. Wenn es eine Adresse für Fragen gibt, dann ist das doch wohl Gott, der alles weiß und alles kann. Nicht Wikipedia oder Google. Thomas googelt gerade, warum nennt Jesus Gott Vater? Okay. Okay. Den Namen Gottes, den Jesus kundgetan bzw. offenbart hat, ist der Name Vater. Das ist ganz klar. Und das nächste ist jetzt der Hammer. Er sagt, ich habe ihnen deinen Namen verkündet. Wo du sagst, okay, 4 Evangelien, 4 Bücher, kann ich immer wieder lesen, was Jesus verkündet hat über den Namen Gottes. Jesus geht noch weiter und sagt, und ich werde ihn verkünden. Das bedeutet, das, was er damals gemacht hat, das setzt er fort bis heute. Er macht weiter damit. Deswegen hat er gesagt, wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Auch in Johannes Kapitel 14, wo ich vorhin schon Vers 6 zitiert habe. Jesus hat versprochen, dass er weiterhin den Namen Gottes, der Vater ist, verkünden wird. Das heißt, er möchte dir zeigen, warum er Gott Vater nennt. Er möchte dir zeigen, was das Wesen des Vaters ist. Er möchte dir offenbaren, was du für eine intime Beziehung zu ihm haben kannst. Er möchte dir offenbaren, wie tief seine Liebe für dich ist. In den letzten Wochen geht mir wieder dieses Lied durch den Kopf von Ter Stegen. Ich bete an die Macht der Liebe. Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Ich gebe mich hin dem freien Triebe, durch den auch ich geliebet ward. Ich will, anstatt an mich zu denken, ins Meer der Liebe mich versenken. Und dann dass die zweite Strophe ist, wie bist du mir so zart gewogen, da besingt er die Liebe Gottes, wie bist du mir so zart bewogen, weiter kann ich jetzt nicht, ist jetzt egal, auf jeden Fall singt er über die Liebe Gottes in so einer herrlichen Lyrik und das reimt sich so wunderbar, das empfehle ich euch mal anzugucken, aber das ist ein Meer der Liebe, in das wir uns hineinbegeben können. ein Meer der Liebe, in das wir uns hineinwerfen können. Paulus beschreibt das als die Länge, die Breite, die Höhe und die Tiefe. Es ist in alle Richtungen weithin offen und erwartet von uns, erforscht und erfahren zu werden. Und Jesus verspricht hier, ich werde ihn euch kundtun. Ich werde den Namen des Vaters verkünden. Halleluja. Und das tut er natürlich auf verschiedene Arten und Weisen. Indem wir die Evangelien lesen, das sagte ich schon. Indem wir also überhaupt die Bibel, die Schrift lesen. Indem wir uns ins Gebet begeben und ihn bitten, dass er sich uns offenbart. Und er kann das mit allem Möglichen tun. Er kann das in der Schöpfung tun. Er kann das in Träumen und Visionen tun, durch Prophetie. Und er kann das im gegenseitigen, während wir uns kennenlernen, ja, und Zeit miteinander verbringen, kann er das offenbaren. Und Jesus geht in diesem Vers jetzt hier noch weiter. Er sagt nicht nur, ich habe den Namen Gottes kundgetan und ich werde ihn kundtun und verkünden. Er sagt auch, was es bewirkt. Er sagt, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Es besteht ein Zusammenhang zwischen der Erkenntnis Gottes als Vater und dem Bewusstsein seiner Liebe. Und Jesus sagt, es hat eine Auswirkung, es passiert etwas, wenn ich euch den Namen Gottes verkünde. Da ist nicht einfach nur ein neutrales Abnicken, okay, ja, ist auch eine Meinung, kann ich mir in mein Notizbuch schreiben oder habe ich in einem schlauen Buch gelesen. Da sind Emotionen mit verbunden. Da wird etwas bewirkt, wenn Jesus den Namen Gottes kundtut. Da passiert etwas in uns. Warum passiert da etwas in uns? Weil er lebendig ist und weil er als der Lebendige in unser Leben hineinkommen möchte und wirken möchte, etwas bewirken möchte. Er will sich zu erkennen geben als der liebende Vater. Und er will, dass du das spürst. Er will, dass du das merkst. Er will, dass du spürst, wie das Ter Stegen sagt. Ich spüre es, sagt er. Die Liebe, mit der der Vater den Sohn liebt, die soll in uns sein. Und mit dieser Offenbarung, dieser Erfahrung dieser Liebe, sagt Jesus, ist auch er selbst gegenwärtig in uns. So, was bedeutet das nun? Das ist eine gute Frage, ne? A, ich habe jetzt hier A, B, C. A, ich bin mir mehr und mehr der Liebe Gottes für mich bewusst. Du brauchst ein Bewusstsein dafür, dass Gott dich gern hat. Du darfst ein Bewusstsein dafür empfangen, dass Gott dich liebt, dass seine liebende Aufmerksamkeit auf dich gerichtet ist. Und wie gesagt, da gibt es keine Grenzen. Und da brauchen wir auch keine Angst haben. Na, macht uns das jetzt nicht stolz? Und müssen wir nicht auch mal so ein bisschen irgendwie doch noch die Gerichtsbotschaft oder die Peitsche irgendwie zur Selbstkasteiung auspacken? Gott macht sich da gar keine Sorgen drum. Er will dir zeigen, wie sehr er dich liebt, wie er für dich empfindet. Punkt B, ich bin mir immer mehr der Liebe Gottes für Jesus bewusst. Das ist diese herrliche Beziehung innerhalb der dreieinigen Gottheit, dass der Vater den Sohn liebt. Das ist am schwersten zu fassen, finde ich, irgendwie dieses diese Beziehung in der Dreieinigkeit und dass der Vater sagt, er liebt den Sohn, der Sohn, der liebt den Vater, die lieben den Heiligen Geist und irgendwie, es ist ein Gott, aber, also eine Gottheit, aber drei verschiedene Personen, durch die er sich offenbart. Und die haben eine Hingabe zueinander und eine tiefe Liebe zueinander und einen Einklang, der herrlich ist. Und Punkt C, ich bin mir immer mehr der Liebe Gottes für andere bewusst. Gott liebt nämlich nicht nur dich, sondern auch den, der neben dir sitzt. Gott liebt deinen Nächsten, Gott liebt deinen Ehepartner. Der Uwe Dietrich aus der Jesusgemeinde, der hat immer früher gesagt, wenn Gott ein Portemonnaie hätte, dein Foto wäre drin. Und Gott hat so viele Portemonnaies, unser aller Fotos sind da drin. Und wenn du erkennst, durch diese Offenbarung, diese Verkündung des Namens Gottes, das der Vater ist, erkennst du nicht nur, Gott liebt mich, sondern du erkennst auch, Gott liebt den Nächsten. Denn die Liebe kann nicht anders, als sich zum Nächsten zu wenden. Die Liebe sucht nicht das Ihre, sagt Paulus. Deswegen hat Johannes gesagt, wenn du sagst, du liebst Gott, dann sieht man das, dann spürt man das, dann erkennt man das daran, wie du deinen Bruder und deine Schwester liebst. Das ist dieses herrliche Gesamtpaket, was Jesus uns hier rübergeben will, was er uns schenken möchte und sagt, all das will ich in dir bewirken. Du sollst verstehen, meine Liebe ist auf dich gerichtet. Mein Banner über dir ist Liebe. Du sollst verstehen, wie sehr der Vater den Sohn liebt, wie die sich gegenseitig gern haben und sich ehren und in hundertprozentiger Harmonie miteinander sind. Und seine Liebe gilt auch dem Nächsten, auch dem Verlorenen, auch dem, der kaputt ist, auch dem, der sündhaft ist, auch dem, der, auch dem Politiker, der vielleicht die falsche Entscheidung getroffen hat, auch dem, keine Ahnung, dem Corona-Leugner genauso wie dem, der, keine Ahnung, der sich impfen lässt. Wobei Leugner ja das schon wieder fast eine Beleidigung ist, also dem Kritiker. Seine Liebe gilt dem Rechtsradikalen genauso wie dem Linksradikalen und genauso wie dem, der politisch in der Mitte steht. Und je mehr wir von dieser Liebe erfahren, werden wir weicher gegenüber dem Nächsten. Wir werden immer weniger richten, immer weniger verurteilen und wir werden immer barmherziger werden. Dieses Bewusstsein der Liebe, also dieses, dass ich mir immer mehr und mehr erkenne, wie sehr mich der Vater liebt und so weiter, führt zu einer Sichtbarwerdung, zu einer Manifestation derselben. Also je mehr ich dieses Bewusstsein für die Liebe Gottes ergreife, desto mehr wird sie sichtbar werden. Und das ist der einzige Weg, wie wir das göttliche Gebot erfüllen können. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit aller deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Jetzt kommt ein Satz, den habe ich von Mike Bickle, einem meiner Lieblingsprediger, der gesagt hat, it takes God to love God. Du brauchst Gott, um Gott zu lieben. Du brauchst Gott, dass er dir diese Liebe zeigt. Du brauchst Gott, dass er dir zeigt, wer er ist, damit du überhaupt imstande bist, ihm nachzufolgen, damit du überhaupt imstande bist, nur am entferntesten irgendwie seine Gebote zu halten. Und Gott ist gerne bereit dazu. Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. 1. Johannes 4, Vers 19. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Gott möchte, dass du seine Liebe erfährst. Er will nicht nur, dass du davon weißt, dass du darüber liest, darüber lernst, sondern er möchte, dass du sie erlebst. Und Jesus deutet mit diesem, dadurch, dass er das Vaterunser so beginnt, unser Vater, der du bist im Himmel, deutet er an, dass es genau diese Erfahrung für jeden Einzelnen von uns gibt, im Gebet, im Gebetskämmerlein. Und allein dafür ist es schon wert, ins Verborgene zu gehen, die gähnende Leere und Stille auszuhalten und zu sagen, Jesus, du hast es versprochen. Verkünde mir, wer der Vater ist. Ich will es erfahren, ich will es erleben, ich will schmecken und sehen, wie gut der Herr ist. Drittens, der wird sehr kurz, der Punkt. Der ist jetzt sehr praktisch. Praxis im Gebet. Die Praxis im Gebet. So, du kannst, wie ich schon letzte Woche gesagt habe, dein Gebet am besten damit beginnen, dass du eine Zeit der Stille hast, wo du mal gar nichts, also erstmal gar nichts sagst und gar nicht irgendwas aufschlägst oder gleich hier die neuesten Lobpreislieder auf YouTube dir anmachst, sondern wo du einfach nur still bist. Und dann kannst du deine Gedanken, dein Herz zur Ruhe bringen, indem du deine Aufmerksamkeit auf diese Liebe wendest. Indem du deinen Fokus, deinen inneren Fokus auf die Liebe Gottes hinlenkst. Es gibt dabei einige Hilfen. Man kann zum Beispiel die Atmung benutzen, indem man sich auf das Ein- und Ausatmen konzentriert. Ich weiß, das machen auch die Buddhisten und so weiter, aber wir können das auch machen. Wir konzentrieren uns auf das Ein- und auf das Ausatmen. Und dann kannst du mit jedem Einatmen sagen, er liebt mich. Und mit jedem Ausatmen kannst du sagen, weiß nicht, Vater oder irgendwas. Du kannst sagen, der Vater, einatmen, liebt mich, ausatmen. Und kannst immer wieder in Gedanken dir das in Erinnerung rufen und so dein Herz zur Ruhe bringen. Und dich ausrichten auf ihn in der Stille. Da hast du noch gar nichts gemacht groß. Da hast du noch nichts gesagt, noch ist noch nichts passiert. Wenn jemand da mit versteckter Kamera zuguckt, dann denkst du, fängt er endlich an mit Gebet, da passiert ja gar nichts, der schläft wahrscheinlich. Aber es lohnt sich, das Herz zur Ruhe zu bringen. Fokussiere dich in Gedanken mit, und die Gefühle werden folgen übrigens, ja. Die Gedanken gehen immer vor, das ist so die Vorhut, ja. Und die Gefühle kommen hinterher. Fokussiere dich auf die göttliche Zuneigung und auf seine Liebe, die auf dich gerichtet ist. Punkt B. Kannst du denn zur Danksagung übergehen und sagen und dir vielleicht ein oder zwei Bibelstellen nehmen, und da gibt's wie gesagt 400 im Neuen Testament, kannst du aus einer reichhaltigen Fülle, kannst du dir die auswählen, wo Jesus über den Vater spricht. Zum Beispiel kannst du diese Schriftstelle nehmen, die ich vorhin schon zitiert hatte aus, ich glaube das ist Lukas Kapitel 10 oder 11, wo Jesus sagt, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr? Zum Beispiel könntest du nur dieses wie viel mehr nehmen. Sagen, wie viel mehr? Danke, Herr, dass bei dir viel mehr ist, als ich mir nur vorstellen kann. An Liebe, an Zuneigung, an Zärtlichkeit, an Freude an mir. Da ist viel mehr. Wie viel mehr? Das sind jetzt ganz praktische Tipps, das kannst du alles machen. Wie viel mehr? Oder du nimmst dir das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Wo der Vater zum Beispiel am Ende sagt zu dem zweiten verlorenen Sohn, ja, der war auf dem Feld, aber der war innerlich verloren. Und da sagt er zu ihm, alles was mein ist, ist dein. Nimm mal einfach nur diese Aussage, ja. Was Gott der Vater zu seinen Kindern sagt, alles was meines ist dein, das gehört dir. Und dann kannst du übergehen, C, zur Bitte, zur Fürbitte. und kannst zu Jesus sagen, Jesus, du hast es versprochen, dass du den Namen Gottes verkünden wirst. Hier bin ich. Verkünde mir den Namen Gottes. Zeig mir, wer Gott wirklich ist. Es reicht mir nicht, was ich bisher weiß, was ich verstanden habe. Es reicht mir nicht, was ich erlebt habe. Es reicht mir nicht, dass ich das in meinem schönen Notizbuch oder in meiner Dogmatik alles schön säuberlich im Bücherregal oder wie Jonathan, der hat so eine alte Thomson-Studienbibel, der hat schon so eine Staubschicht drauf, noch nie ausgepackt. Oder noch nie nicht, er hat schon mal durchgeblättert. Das ist so dieser Running Gag, er ist heute auch nicht hier, das ist ein bisschen blöd, dass ich heute nur Gags über Leute mache, die nicht hier sind. Das reicht nicht aus. Das kannst du zu Gott sagen. Gott, das reicht mir nicht. Es ist mir nicht genug. Ich muss verstehen, wer du bist. Und warum. Ich will wissen, was du tust und warum du tust, was du tust. Warum liebst du mich? Warum hast du mich gern? Warum ist Jesus am Kreuz gestorben? Warum ist dein Name Vater? Warum, kannst du ja dann auch persönlich haben, warum fällt mir das so schwer, dich Papa zu nennen, dich Vater zu nennen? Geh in die Fürbitte für dich selbst. Und bitte Jesus, dich tiefer zu nehmen in diesen Ozean der Liebe Gottes. Thomas, kannst du nach vorn kommen? Dann können wir das jetzt, können wir noch mit einem gemeinsamen Lied abschließen.
Hallo, also mich hat die Predigt gerade sehr berührt und ich wollte auch noch mal ein Zeugnis geben. Sehr schade, dass ich das nicht vorher gemacht habe. Also ich stand neulich am Bahnhof, habe angefangen zu beten und habe dann auch über meinen Vater gebetet. Ich habe ihn ja nicht lange gehabt, also ich bin ein Scheidungskind und ich habe irgendwie in den letzten Tagen ist mir so bewusst geworden, was ich so nicht hatte. Also ich habe das ja nie kennengelernt, wie es ist, einen Vater zu haben und ich habe so darüber gebetet und habe gesagt, Gott, das ist ja was, das werde ich nie, also das wird ja nie anders sein. Ich werde nie einen Vater haben, das wird sich ja nie in meinem Leben ändern. Und in dem Augenblick, also es war bewölkt, kam aber so die Sonne durch und hat direkt auf mich geschienen. Und als ich ja auch noch keine Christin war, war für mich, also ich habe gedacht, wenn es einen Gott gibt, dann sieht er aus wie die Sonne. Und das war für mich so eine Bestätigung, dass Gott mich in diesem Augenblick gehört hat. Und das wollte ich auch einfach nochmal sagen.
Danke, Katharina. Jesus möchte das mehr, als wir das wollen. Der Vater im Himmel will das viel mehr, als dass wir das wollen. Und vielleicht können wir uns einfach gemeinsam aufmachen und nochmal beten zusammen, dass Gott auch uns zu uns redet, dass Gott auch uns das offenbart und dass auch Gott uns das zu erkennen gibt, wie er über uns denkt und wie er über uns führt. Hm. Vater, wir danken dir für dieses revolutionäre Konzept und für diese neuen Wege, die Jesus uns da weist. Und das ist auch nicht nur für die Juden damals neu gewesen, sondern auch wie für uns jeden Tag neu, die wir uns selber immer im Spiegel sehen, unser Verhalten, unser Leben, wo wir sehen, wie kaputt wir sind und wie viele Dinge wir verkehrt machen und wo wir versagen. Und da ist es revolutionär, da ist es erstaunlich, dass du uns einen Gott vorstellst, der Zuneigung zu uns hat, der eine Beziehung zu uns haben möchte. Und du sagst sogar, dass es weiter und weiter und weiter geht. Dass du diese Umarmung und diesen Zuspruch uns immer wieder geben möchtest. Herr, ich bitte dich, dass du zu uns, dass du heute uns begegnest, Herr. Ich will noch nicht mal sagen, dass du zu uns redest, weil die größten Liebeserweise werden nicht durch Worte in erster Linie gegeben, sondern durch Zuneigung, durch ein Bewusstsein, du bist da. Dir ist es wichtig, wer ich bin. Heiliger Geist, du führst uns in diese Dinge hinein. Denn Jesus hat gesagt, von dem Meinen wird er nehmen und euch offenbaren. Und wenn wir Jesus sehen, sehen wir den Vater. So bitte ich dich, für uns hinein in eine neue Tiefe, in eine neue Erfahrung dessen, wer du bist. Für uns hinein in eine neue Herrlichkeit, die es zu ergründen gilt. Überzeug uns wieder neu. Wir brauchen das wieder neu überzeugt zu werden von deiner Liebe. Weil wir das so leicht vergessen, weil wir das so leicht wieder fallen lassen auf dem Weg, auf dem wir gehen. Wir müssen wieder neu überzeugt werden, neu unser Herz zur Ruhe bringen. Und dabei hilfst du uns, wunderbarer Gott. Hilf uns auch jetzt in diesem Gottesdienst. Und Herr, wenn wir in die neue Woche gehen und uns dem Gebet hingeben und dieses Thema wiederkommt, Herr, hilf, dass wir nicht schnell vorbei rauschen und irgendwie im Aktivismus das alles wieder untergeht, sondern hilf, dass wir pausieren, dass wir schauen, dass wir hören und dass wir empfinden, du bist da.
Dich hören, wenn du jetzt zu uns sprichst, unsere müden Herzen anrührst und durch unsere Mauern brichst, durch dein Wort, durch dein Wort.